Die heutige Predigt ist eine Biografie von einer biblischen Frauengestalt aus dem Alten Testament. Und ich habe dem dann den Titel gegeben, Die Frau, die keiner wollte. Es geht um eine Frau, die im Schatten steht, die im Hintergrund leben muss, die keiner sieht und für die sich keiner interessiert, weil einfach andere von draußen im Rampenlicht stehen und bevorzugt werden. Sie ist drangsaliert worden, einfach hinten nachgestellt worden, gekränkt, beiseite geschoben worden, wie so ein Gebrauchtwagen, der nicht mehr richtig tut. Mir begegnet der Frau in der Bibel, im Alten Testament, in der sogenannten Patriarchengeschichte, wo von Abraham, Isaak und Jakob berichtet wird. Mir steigt beim Jakob ein. Kennt ja die meisten, denke ich. Der ist auf der Flucht. Es geht um Leben und Tod. Sein Bruder, der Esau, verfolgt ihn, weil er ihn und seinen Vater belogen und betrogen hat und sich so den väterlichen, den göttlichen Segen unter den Nagel gerissen hat. Der Jakob rennt also durch die Wüste, möglichst weit weg, so wie es irgendwie geht. Er will untertauchen und er geht zu Laban, ein Onkel von ihm, und dort kann er untertauchen. Der Laban erkennt nämlich, der Jakob ist kompetent, er passt in den Viehzuchtbetrieb, den er hat, er darf also dort arbeiten für Kost und Logis. Und er lernt dort auch die Familie vom Laban kennen. Und da vor allem die Töchter. 1. Mose 29 heißt es, Laban hatte zwei Töchter, die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Die Lea hatte glanzlose Augen, Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Man könnte auch sagen, Lea war Aschenputtel und Rahel war die Frau, nach der sich die Männer umdrehten und er sie hinterher pfiffen. Wenn Rahel heute im Instagram so ein Selfie postet, dann hätte sie locker ihre 100.000 Likes. Sie war einfach ein Hingucker in ihrer Zeit. Und im Gegensatz dazu, die Lea, die Frau mit den glanzlosen Augen, eine Frau, die unterdurchschnittlich war. Es waren zwei Schwestern und zwei total Extreme. Schönheit ist auch heute noch gut für Karriere, aber glanzlose Augen sind wie eine Hypothek, die man mit sich rumträgt. Da stehen die Türen nicht so weit offen. Wenn die Rahel in den Raum nahe kommt, dann gehen die Blicke auf sie. Da passiert etwas, wenn sie mit den Männern spricht. Dagegen die Lea, die wird nicht wahrgenommen, die übersieht man, für die interessiert sich keiner. So war das damals und so ähnlich wird es wohl auch heute noch sein. Der Jakob arbeitet jetzt auf dem Gut, auf der Farm vom Laban. Er lernt die Schwestern kennen und was passiert? Der Jakob verliebt sich in die Rahel. Wenn schon, dann die Schönste. Anders geht es nicht bei Jakob. Und der Jakob flirtet mit Rahel, ohne dass der Laban das gleich mitkriegt. Der kommt eines Tages zum Jakob auf die Weide, zur Viehtränke und sagt, Jakob, ich merke, du machst schon gute Arbeit. Da liegt der Segen Gottes drauf. Alles, also was stellst du dir als Lohn vor, Jakob? Und überraschenderweise hat der Jakob da sehr genaue Vorstellungen. Heute hätte man da sagen, also mindestens der Mindestlohn. wie er vorgeschrieben ist, muss sein, aber der Jakob tickt anders. Er sagt, ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du mir die Rahel gibst. Heute sind zum Glück bei uns die Frauen keine so Handelsware mehr. Aber damals ist es so gewesen. Da haben die Männer so einen Handel abgeschlossen. Was ist die Frau wert und was muss ich tun, damit ich die Frau heiraten kann? Also 7 Jahresgehälter für Rahel. So, und jetzt können die Männer unter uns einmal geschwind überschlagen. 7, euer Jahresgehalt mal 7. Und dann guckt er die Frau natürlich an. Und dann sagt er, so wertvoll ist sie. Also der Laban ist nicht dumm, er schlägt in den Handel ein. Lieber du, Jakob, als irgendein anderer dahergelaufener Flüchtling. Der Jakob schafft, er reist die 7 Jahre runter. Die Bibel berichtet, die 7 Jahre vergingen für ihn wie im Flug. So groß war seine Liebe zu dieser Rahel. Der Jakob meint es ernst. Er ist sich für keine Arbeit zu schade. Mist und Dreck und Regen, Kälte, Hitze, alles für Rahel, für seine Liebe, für seine Angebetete. Und dann sind die 7 Jahre rum. Der Jakob geht zum Laban, baut sich vor ihm auf und sagt, hör mal, die Wartezeit ist rum, gib mir die Rahel, meine Braut, ich will sie endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Man stellt sich das heute vor. Gehst zu deinem künftigen Schwiegervater und sagst, gib mir deine Tochter, ich will mit rein ins Bett. Unmöglich. In den 7 Jahren hat sich ganz viel Sehnsucht im Jakob aufgebaut. Man kennt meinen, die Rahel wird für den Jakob so etwas wie ein kleiner Gott. All seine Träume und seine Sehnsucht legt er in die Frau nahe. Wenn es soweit ist, dann bin ich am Ziel, dann habe ich das große Glück erreicht. Und dann kommt die sogenannte Brautschleier-Affäre, möchte ich sagen. Es ist Hochzeit, es wird geheiratet und der Laban hält sein Wort. Das ganze Dorf ist eingeladen, ein ganz großes Fest geht ab. Und am Abend dann, als es dunkel ist, bringt der Laban nicht die Rahel, sondern die Lea zum Jakob. Der merkt den Tausch nicht und schlaft mit ihr. Er vollzieht die Ehe mit ihr. Ja, was ist da los, könnte man sagen. Der Jakob will die Rahel so heftig und der Schwiegervater schiebt ihm die Lea, die Falschfrau, unter. Nach im biblischen Verständnis geht der Jakob jetzt in Bund mit ihr ein. Die beiden sind miteinander verbunden, ein Fleisch, sagt die Bibel. Und am nächsten Morgen dann das Böse erwachen. Der Jakob entdeckt, dass nicht die Rahel, sondern die Lea neben ihm liegt. Ein Riesenskandal. Der Schwiegervater hat ihm die Falschfrau untergejubelt. Man kann sich heute schlecht erklären, wie das passiert ist. Da war wohl ein riesen Kater durch Wein und Alkohol. Der dichte Brautschleier sei übersteigertes Verlangen. Ist einfach quergelaufen. Und der Jakob schämt sich. Das ganze Dorf lacht über den Getäuschten. Und man stellt sich vor, sein Bruder Esau ist auf der Jagd und kriegt da so ein Watz, wo das berichtet wird. Und der fliegt beinahe vom Hochsitz runter vor Lachen und Schadenfreude. Und der Jakob, der realisiert, 7 Jahre habe ich mich geplagt und alles umsonst. Heute hat soll der schönste Tag in meinem Leben sein und dann ist plötzlich dieser Traum vom Wind verweht. Statt in die strahlende Augen von Rahel, blickt er in die matte Augen von Lea. Enttäuschung und Frust statt Wolke 7. So Erfahrung, neben der Lea aufzuwachen, können wir mir halt ab und zu machen. Nämlich immer dann, wenn wir jemand oder etwas ganz hoch auf den Sockel stellen und vergöttlichen, wenn wir meinen, wenn ich das eine noch habe, dann bin ich glücklich, dann habe ich es geschafft. Und dann kriegen wir das und merken, wir sind betrogen. Ich bin gar nicht so glücklich, mir fehlt trotzdem etwas. Das kann der Partner, ein Auto, ein Haus oder Job oder sonst was sein. Es fehlt immer noch etwas. Ich bin nicht glücklicher als vorher. Es ist dieses Aufwachen neben der Lea. Es ist etwas schiefgelaufen. Es fehlt immer noch mal etwas. Wenn ich das hätte, dann... Die Rahel wird zum Platzhalter für fehlende Zufriedenheit und Glück. Ein Platzhalter für meine Bedürfnisse und für meine Sehnsüchte. Jesus tät sagen, für den Hunger und den Durst, den ich eigentlich nach Gott habe, den ich aber nicht so richtig spüren und artikulieren kann. Ich wach auf und fühle mich betrogen durch diese irdischen Dinge. Unseren letzten Durst und Hunger kann eben nur Gott stillen. Kein Mensch, keine Sache, keine Umstände. Nur Gott kann diesen letzten Hunger von unserer Seele stillen. Und deshalb müssen wir mit der eigenen Bedürftigkeit und Leere zu Gott gehen. Er gibt uns aus seiner Fülle Gnade, Hoffnung und Liebe, dass unser Herz wirklich zur Ruhe findet. Aber der Jakob macht sich keine so tiefe Gedanken. Der macht die Augen auf, sieht Lea und rastet aus. Man kann sich das ja vorstellen. Er rast über ins andere Haus zu seinem Schwiegervater, holt ihn aus dem Bett. Was hast du dir da gedacht? Warum hast du mir das Auto? Warum hast du mich betrogen? Ich habe 7 Jahre für dich geschafft, um Rahel zu kriegen. Aber der Laban sagt, mach langsam, Jakob. Es ist bei uns ja nicht Sitte, dass die Jüngere vor der Ältere verheiratet wird. Um es klar zu sagen, ich habe mich auch 7 Jahre lang bemüht, die Ältere unterzubringen. Aber das ist wie ein Ladehüter. Und deshalb habe ich sie dir untergeschoben. Jetzt feier erst einmal die Hochzeitswoche mit der Lea und wenn du dein weiteres 7 Jahre bei mir schaffst, dann kannst du auch die Rahel sofort als zweite Frau dazu haben. Und der Jakob, der war ja so auf die Rahel fixiert, dass er sofort Ja gesagt hat. Das ist ja wie bei einem Bausparvertrag. Man zahlt 7 Jahre ein, dann kommt die Auszahlung und dann ist ja ein Kredit dabei und den muss man dann die nächsten 7 Jahre abzahlen. Und so ungefähr ist er auch gegangen. 14 Lebensjahre kostet den Jakob diese Fixierung auf diese eine Frau. Es ist irgendwie bitter, obwohl es dann eigentlich doch einigermaßen gut ausgegangen ist. Bloß richtig bitter ist es nämlich nur für eine, nämlich für die Frau, die keiner gewählt hat, für die Lea. Und damit kommen wir jetzt zu Lea. Ich bin ja nicht der absolute Frauenversteher, meine Frau weiß das, ich habe da jetzt meine Probleme. Aber wir können ahnen, wie sich das anfühlt. Diese Lea ist nicht mit Schönheit gesegnet. Sie wird von den Menschen höchstens beachtet, um Witze oder Sticheleien über sie loszulassen. Sie wird nicht gefragt, sie wird wie eine Ware verschoben. Warum hat so eine Schwester so eine ganz andere Schwester? Die Lea lebt immer Dauerschmerz von Ablehnung und Einsamkeit. Und jetzt wird sie auch noch einfach immer mal untergeschoben. Egal, ob sie das will oder nicht, das spielt keine Rolle. Sie muss mitmachen. Ja, vielleicht macht sie sogar ein bisschen gern mit. Vielleicht hat sie die Hoffnung gehabt, dass es doch auch noch gut wird für sie. Dass nach der Hochzeitsnacht der Jakob ihr in die Augen guckt und sagt, ha, vielleicht könnte es auch mit uns was werden. Könnte sein, dass sie so irgendwie Hoffnung hat. Aber sie macht die Augen auf, der Jakob macht die Augen auf und der rastet aus. Und kriegt einen Tobsuchtsanfall und rennt zum Nachbarhaus. Er will sie, die Lea, zurückgeben. Bloß der Vater nimmt sie nicht zurück. Das geht doch nicht, schreit der Jakob. Die habe ich nicht bestellt, die will ich nicht. Euer Hochzeitsfest, so lange hat Lea immerhin ihren Mann für sich, aber der hat trotz allem nur die Rahel im Kopf. Und dann zieht diese schöne Rahel bei ihnen ein und alles ändert sich. Der Jakob schläft mit der Rahel, er liebt sie mehr als Lea, berichtet die Bibel. Die Lea wird nicht mehr wahrgenommen, sie ist nur noch ein Nichts. Nicht mehr existent für Jakob. Sie muss raus aus dem Schlafzimmer. Das Bügelzimmer im Keller wird der neue Aufenthaltsort. Dort runter wohnt sie und wird leben. Und dagegen die Rahel, die regelt sich oben mit ihrem Mann im Himmelbett und macht da ihre Selfies. Alles dreht sich um die beide. Und unter im Bügelzimmer, da sitzt die Lea und weint. Aber das interessiert niemand. Sie ist die Frau, die keiner will. Aber jetzt greift Gott ein. Lea ist die Person in der Geschichte, die Gott zum Handeln bewegt. Als Gott sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während die Rahel kinderlos blieb, sagt die Bibel. Gott greift ein. Kinder sind in so einer orientalischen Kultur alles. Eine Frau ohne Kinder hat verloren gehabt in der damaligen Zeit. Kinder kriegen und dann auch noch Söhne war ein Zeichen für die Zuwendung Gottes. Jakob schenkt also der Rahel seine Zuwendung, während Gott seine Zuwendung Lea gibt. Da geht ein bisschen was übers Kreuz sozusagen. Wir können Gott immer wieder neu kennenlernen und erfahren. Da ist man nie fertig. Da wird eine Frau behandelt wie ein mängelbehafteter Gebrauchtwagen und da greift Gott ein. Er gibt Lea, die da unten im Bügelzimmer weint, seine ganze Liebe, Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Traurig ist es trotzdem, denn die Lea kann sich darüber eigentlich nicht freuen. Sie nimmt es wahr, dass Gott sie sieht und dass er ihr Kinder schenkt, aber freuen kann sie sich nicht. Die Lea hat nämlich auch eine ganz große Sehnsucht, auf die sie fixiert ist, nämlich, dass ihr Mann sie liebt, dass ihr Mann sie sieht, dass ihr Mann sie hört, dass Liebe da ist. Aber Gott ist jetzt auf der Seite von Lea und die wird schwanger. Sie nennt ihren ersten Sohn Ruben. Jeder von ihren Söhnen hat in seinem Namen aber Botschaft verpackt, die ganz genau der jeweilige Gemütszustand von seiner Mutter wiedergibt. Und die Botschaft im Namen, mit dem Ruben ein Leben lang klarkommen muss, lautet: Der Herr hat mein Elend gesehen. Ich habe einen Sohn geboren, jetzt wird auch mein Mann mich sehen, jetzt wird er mich lieben, jetzt wird alles anders. Ich darf raus aus dem Untergeschoss, jetzt darf ich nebenan sitzen beim Essen. Das hofft Lea. Aber was passiert? Es passiert nichts. Der Jakob tut das alles nicht. Da ist immer noch die Rahel, die ist immer nur der Fixstern im Jakob seinem Kopf. Der kommt zwar runter ins Bügelzimmer, freut sich mit dem Baby, er ist stolz drauf, keine Frage, das ist ihm schon wichtig, aber Lea bleibt dort unten. Lea bleibt die Nummer zwei, auch mit dem Sohn sieht der Jakob die Lea nicht. Da, wonach sie sich sehnt und wünscht, nämlich, dass er geliebt wird von ihrem Mann, das passiert nicht. Die erste Frau zu sein, das wird er nicht gestattet. Und dann wird der zweite Sohn geboren, der Simeon. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Mit dem Namen trägt auch der Simeon wieder den Kummer der Lea durch sein Leben. Keine Freude, sie ist und sie bleibt ungeliebt. Von ihrem Mann nicht geliebt zu werden, ist eine riesige Wunde, ist ein wahnsinniger Schmerz. Da ist die Freude über die Kinder, aber sie sehnt sich danach, geliebt zu werden. Wenn nur mein Mann mich endlich sehen tät, es ist ihr großes Defizit, dass sie nicht geliebt wird. Auch wir haben unsere Sehnsüchte. Wenn ich nur das eine hätte, zum Beispiel so ein Smartphone, wenn ich die Krankheit los hätte, wenn ich mal richtig Urlaub machen könnte, einen anderen Job, nicht Geld sorgen hätte, ein Haus, wenn ich einen Partner hätte, wenn ich Kinder hätte und so weiter. Alles dreht sich um das eine Loch im Leben, das eine Ding, nach dem man sich so sehnt. Wenn ich nur das hätte, da dreht sich alles drum. So ist es auch bei Lea. Diese ständige Zurückweisung, die sie erlebt, das macht sie fast verrückt. Und dann kommt wieder ein Sohn zur Welt. Jetzt wird sich der Jakob, jetzt muss er doch Augen für mich haben. Er wird mich doch sehen, mich annehmen, mich lieben. Drei Söhne habe ich ihm geboren. Jetzt wird doch alles anders, aber wieder passiert nichts. Die Rahel bleibt im Schlafzimmer und die Lea im Bügelzimmer. Der Jakob ändert sich nicht. Die Wunde der Lea tut weiterhin saumäßig weh. Sie kann nicht heilen. Und trotzdem verändert sich was im Untergeschoss. Es sieht aus, als ob Lea jetzt langsam realisiert, dass Gott sich ihr ganz persönlich zuwendet. Dass Gott sie ausschaut, dass er sie sieht, dass er ihr sein Segen zukommen lässt. Sie realisiert, sie merkt, ich bin nämlich die Ungeliebte. Die Wunde ist riesig, dass sie von meinem Mann nicht geliebt wird, aber ich bin nicht die Ungeliebte, die nur für Sex benutzt wird. Lea beginnt aus der Zuwendung von Gott zu leben. Und dann wird der vierte Sohn geboren. Lea sagt, ich will den Herrn preisen und nennt diesen Sohn Juda. Das heißt Lobpreis. Die Namen von diesen Söhnen, die zeigen den Weg, den Lea durchgemacht hat. Den geistlichen Weg. Sie ist immer noch unten im Bügelzimmer, aber jeder, der vorbeikommt, hört jetzt Lobpreislieder aus dem offenen Fenster, die Lea singt. Durch die Kraft und Zuwendung Gottes kann sie auch mit der offenen Wunde in ihrem Herzen leben. Diese Wunde ist nämlich allein lebensbestimmend. Sie bekommt Frieden und kriegt eine neue Lebensqualität. Und man könnte jetzt meinen, alles wird irgendwie doch, läuft irgendwie einen guten Weg. Man könnte meinen, die Rahel, der Schönen, der Bevorzugte, die im Zentrum steht, derer geht's gut, zum Beispiel. Aber die Wahrheit, in Wahrheit leidet Rahel ganz massiv. Sie ist von Eifersucht zerfressen auf Lea, denn Rahel ist kinderlos. Und sie zofft mit Jakob, verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Aber der arme Jakob, der ist ja maximal überfordert. Er hat ja bewiesen, dass er zeugungsfähig ist. Was soll er denn machen? Der Jakob kriegt der ganze Frust und Zorn von der Rahel zum Spüren. Du musst mir das jetzt lösen, das ist dein Problem. Aber der Jakob grenzt sich da ganz scharf ab. Er wird wütend, es gibt Schreit im Schlafzimmer. Bin ich denn Gott? Er hat dir die Kinder versagt. Er hat dich unfruchtbar gemacht, nicht ich. Da kracht es also und klemmt gewaltig in der Beziehung. Aber der Jakob sieht es genau richtig. Das musst du mit Gott ausmachen, nicht mit mir. Das kann ich dir nicht abnehmen. Und wir merken, manche Kämpfe können wir unsere Kinder, Eltern, Partner und so weiter nicht abnehmen. Es wäre eine Anmaßung. Wir würden versuchen, Gott zu spielen. Nein, also, das ist dein Kampf, den kann ich dir nicht abnehmen. Die Rahel macht in der Sache ihren eigenen Weg. Sie findet ihren eigenen Zugang. Ja, sie betet, aber gleichzeitig will sie ihr Glück erzwingen. Sie geht also zweigleisig vor. Sie sagt, dann gebe ich dir halt mein Magbilla. Geh und schlaf mit ihr, und wenn sie dein Kind kriegt, dann soll sie es mir überlassen. So kann ich durch sie, durch die Magd, Nachwuchs kriegen. Und der Jakob macht mit. Aber dann wird es kompliziert, denn auch die Lea hat eine Magd und bringt sie ins Spiel. Und dann gibt es plötzlich viele Kinder vom Jakob. Außer bei Rahel, die bleibt ohne Kinder. Das ist ein Familiendrama. Wann schläft Jakob mit wem? Nachzulesen in 1. Mose 30. So kann es nicht gut sein. Kein Wunder, wenn dann später der Mose und andere Autoren der Bibel dagegen schreiben denen. Zum Beispiel 3. Mose 18. Du sollst die Schwester deiner Frau nicht ihr zuwider zur Frau nehmen und ihre Scham entblößen, solange deine Frau noch lebt. Wenn man sich das überlegt und dann dazu auch noch sich die Mägde dazu denkt, dann muss man sagen, das kann tatsächlich nicht sein. Das höchste Glücks- und das geringste Stresspotenzial hat meines Erachtens nur die monogame Ehe. Ein Mann mit einer Frau. Alles andere ist von Übel und voll Leid und Schmerz. Aber Gott greift auch für die Rahel ein. Er hat sich auf die Seite von Lea gestellt, aber er hört auch die andere Seite, die Gebete von Rahel. Schön sein ist kein Nachteil bei Gott, so ist er nicht. Aber er setzt die Prioritäten. Erst zeigt er der Lea, wie er sie liebt, dann wendet er sich aber auch der Rahel zu. Sie wird schwanger und bekriegt den Sohn. Gott nimmt endlich die Schande von ihr. Josef wird dieser Sohn heißen und er wird ein bekannter Mann in der Bibel. Aber genauso wie der Jakob auf die Rahel fixiert ist, das Gleiche passiert mit diesem Sohn, mit diesem Josef. Das Drama der Bevorzugung in dieser Beziehung beim Jakob geht in die weitere Runde. Die Rahel aber atmet zuerst einmal auf. Sie hat Kinder, sie kann Kinder kriegen, sie ist ihre Schande los. Es scheint also richtig gut für sie zum Laufen. Sie wird sogar ein zweites Mal schwanger. Die Großfamilie, der Clan vom Jakob ist gerade unterwegs, als bei Rahel wieder die Geburtswehe einsetzen denen. Nur Mut, ruft die Hebamme, du hast wieder einen Sohn. Und der kriegt dann den Namen Benjamin. Leider stirbt die Rahel bei der Geburt und wird an der Straße nach Bethlehem begraben. Schock. Die schöne junge Rahel stirbt. Benjamin und Josef sind halbwaise. Ende der Geschichte oder doch nicht? Warum stirbt diese schöne Frau so früh? Warum kam Lea so hässlich zur Welt, dass keiner sie gewählt hat? Man sieht, Gott schreibt mit jedem eine ganz persönliche Geschichte. Bemerkenswert und wichtig ist, Gott wendet sich jeder von den beiden Frauen zu. Jede Person in der Geschichte hat Gottes Zuwendung erfahren. Jeder und jede erlebt in seinem Leid Gott. Und was passiert jetzt mit Lea? Ja, wir wissen es nicht. Es war für die Schreiber der Bibel nicht wichtig genug, dass sie weiter darüber geschrieben haben. Nur indirekt erfahren wir etwas. Jahrzehnte später ist Josef der Vizekönig von Ägypten. Er hat es richtig weit gebracht und holt die ganze Großfamilie, sein ganzer Clan während einer Hungersnot zu sich nach Ägypten. Dort stirbt der Jakob und wir erfahren ein ganz interessantes Detail. 1. Mose 49. Jakob sagt, ich muss bald sterben, begrabt mich in meinem Familiengrab. Dort sind Abraham und Sarah, Isaac und Rebekka begraben. Und dort habe ich auch, man höre, Lea beigesetzt. Begrabt mich dort, mir horchet auf. Rahel ist bei Bethlehem am Straßenrand begraben, aber Lea, die ungeliebte Frau, hat Jakob im Familiengrab beigesetzt. Neben ihr, in eurer Reihe, mit Abraham und so weiter, will Jakob auch begraben sein. Mit Lea ist er also im Tod vereint. Im Tod erweist er ihr die ganz große Ehre, die ganz große Sehnsucht von Lea, neben ihrem Mann zu sein, erfüllt sich im Tod. Und wenn wir jetzt nur eine erweiterte Sichtweise, Vergrößerungsglas auf Leas Leben legen, bis zum Tod und auch noch darüber hinaus, da verändert sich doch noch ein paar Sachen. Ihre Sehnsucht wird zumindest im Tod erfüllt. Sie darf neben ihrem Mann begraben sein. Was für eine Ehre. Aber die Geschichte von der Lea geht noch weiter. Vor seinem Tod segnet der Jakob nun mal alle seine Söhne, die ja inzwischen erwachsene Männer geworden sind. Und über Jota, dem vierten Sohn von Lea, spricht er folgende Säge. Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus von deinem Stamm, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen. Vor tausende von Jahren nimmt also Jakob sein gestohlenes Säge, gibt dann an seine Söhne weiter und er segnet den vierten Sohn von Lea und sagt, du wirst der Mann sein, aus dem Könige hervorgehen, nämlich zum Beispiel David. Und du wirst der Mann sein, von dem dieser eine König hervorgeht, nämlich Jesus, der König, dem auch mir heute dienet und dem irgendwann alle mal dienen werdet. Und wen wendet also Gott aus? Wer darf sozusagen Stammmutter von Jesus sein? Es ist Lea. Es ist so eine Art Vormaria. Lea, die Hässliche, die unter im Bügelzimmer sitzt und weint, die wird auserwählt. Sie hat die Ehre, eine direkte leibliche Vorfahrin von Jesus zu sein. Wer hätte es gedacht? Die Frau, die keiner will und wollte, sie darf Vorfahrin von Jesus sein. Ich schließe mit einem Wort, das mir persönlich immer wieder sehr hilfreich und wichtig ist, Sprüche 19, 21. Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was Gott will. Amen.